Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Und von meiner Seite her auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, dass wir Gemeinschaft im Heiligen Geist haben, auch an den Computern. Herzlich willkommen. Bevor wir starten, diese Botschaft über die Liebe, Teil 2, die ganz praktische Anwendung dessen, was wir letzte Woche studiert haben. Und da möchte ich lesen aus Römer 12, und zwar ab Vers 11. Da schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Rom, im Vers 11, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn nötig kommen, haltet durch. Wir haben gerade gesungen über den Sturm. Könnt ihr euch erinnern, wo der Herr Jesus den Sturm gestillt hat? Er wird den Sturm so lange zulassen in deinem Leben, bis er ihn stillt. Bitte doch den Herrn, dass er dir Kraft gibt, in dem Sturm durchzuhalten. Wenn nötig kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Kommt zur Ruhe Gottes. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache. Sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Vater, darum beten wir, dass du in der Kraft deines Geistes, im Feuer des Heiligen Geistes, diese Liebe, diese Besonnenheit, diese Kraft und diese Barmherzigkeit, diese Anteilnahme in uns entfachst. Und hilf uns, Vater, dass wir dein Wort heute ganz tief in unser Herzen fallen lassen, dass es Geist und Leben ist. Amen. So, Dele, jetzt, Dele. Starten wir. Zunächst eine kurze Zusammenfassung Teil 1, dass wir uns wieder auf Betriebstemperatur bringen aus dem Teil 1 von letzter Woche und auch für die, die nicht dabei waren, dass wir wissen, um was geht es. Dann Leben in der göttlichen Liebe. Wir haben ja die Liebe studiert. Jetzt wollen wir schauen, wie wir in dieser Liebe leben können. Was ist unser Lebensmittelpunkt? Alles beginnt mit dem Denken. Das ewige Wesen der Liebe wird uns dann der Adnan vorstellen und auch die 15 Merkmale der Liebe. Ganz praktisch wollen wir heute werden. So, kurze Zusammenfassung der Mensch. Ihr könnt euch erinnern, dass wir verstehen, was den Menschen grundsätzlich ausmacht. Wir haben das letzte Woche studiert aus der Heiligen Schrift heraus. Was sagt Gott über den Menschen? Fazit. Aus diesem Studium war, der Mensch ist ohne Gottes Geist in ihm zweiteilig, Leib und Seele. Das haben wir aus der Schrift heraus dargestellt. Wenn du da noch mehr Informationen brauchst, sehr gut, klick auf die Botschaft von letzter Woche. Da wird dir das offenbart. Nun kommt der Geist als dritter Teil hinzu, haben wir gesehen. Im 1. Korinther 6, 19 schreibt der Apostel Paulus, oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Und dann lesen wir diese Schriftstelle, die immer verwendet wird, um zu beweisen, dass der Mensch ein dreiteiliges Wesen wäre. Ja, aber das ist auch so, aber nur bei demjenigen, der neu geboren ist und den Heiligen Geist empfangen hat. Da heißt es, 1. Thessalonicher 5, 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist, den Teil des Geistes, den du von Gott empfangen hast, betrübe diesen Geist nicht und sorge dafür, dass er bei dir bleibt auf ewig. Gott wird ihn nicht wegnehmen, aber du kannst so leben, dass der Geist weggeht. Und dann gibt es keine zweite Chance. Also das müssen wir immer auch, das ist sehr ernst. Klar, der Heilige Geist wird bei uns bleiben in Ewigkeit. Der Heilige Geist wird uns nicht verlassen. Gott wird ihn nicht zurücknehmen. Aber du kannst ihn so weit betrüben und kannst so leben, dass der Geist eben dich verlässt. Und darum betet der Apostel Paulus, dass der Gott des Friedens uns durch und durch heilige, dass der Geist bei uns bleibt in Ewigkeit und uns bewahrt, euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn. So, nochmal ganz kurz zusammengefasst, wir haben einen Körper, einen Leib, dort haben wir angesiedelt die Triebe, insbesondere den Sexualtrieb und der Teil der Liebe, was wir als Liebe bezeichnen im Griechischen, wird hier bezeichnet mit Eros. Eros, die erotische Liebe, das Begehren nach, in der Geschlechtlichkeit nach dem Partner. Dann kommt unsere Seele, dort sind die Emotionen, die Romantik, Philia bezeichnet diesen Bereich der menschlichen Liebe. Und schließlich der Geist Gottes, der ausgegossen ist in unsere Herzen. Und durch den Geist Gottes wohnt Gott in uns und weil Gott die Liebe ist, ist die Liebe in uns. Und wir haben festgestellt, ein Mensch, der nicht von Neuem geboren ist, dem Gott den Heiligen Geist nicht gegeben hat, und mit dem Heiligen Geist die göttliche Liebe, die Agape. Dieser Mensch hat keine Liebe. Woher? Er hat keine. Er hat Sexualität und er hat Emotionen, Gefühle. Aber Liebe, Gottes Liebe, hat nur derjenige, dem Gott die Liebe, seine Liebe, und Gott ist die Liebe, durch den Heiligen Geist in sein Herz gegeben hat. Das ist menschlich hier, dieser Bereich, und das ist göttlich. So, das kurz zusammengefasst. Noch ganz kurz komprimiert, soweit die kurze Zusammenfassung der unterschiedlichen Arten und Ausdrucksweisen der Liebe. Wobei wir berücksichtigen müssen, dass wir in der deutschen Sprache nur ein Wort für diese ganz unterschiedlichen Arten von Liebe haben. Liebe. Wir bezeichnen alles mit Liebe. Die Liebe kommt von Gott. Ohne Gott haben wir keine Liebe. Wir können uns gut fühlen. Wir können geschlechtliches Begehren haben, aber die Liebe Gottes, die haben wir nur, wenn Gott in uns wohnt. Johannes 4, 7, meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Die Liebe kommt von Gott. Und wer Gott nicht hat, wer den Geist Gottes nicht hat, der hat keine Liebe. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Umgekehrt, wer Gott hat, hat Liebe. So, wir kommen zum nächsten Kapitel. Das war eine kurze Zusammenfassung der Botschaft vom letzten Sonntag. Jetzt kommen wir zu dem Thema Leben in der göttlichen Liebe. Wie können wir in der göttlichen Liebe ganz praktisch leben? Die Heilige Schrift sagt uns ja, dass wir nicht mehr im Fleisch wandeln sollen, sondern im Geist. Es ist ja klar, wir haben unsere alte Natur. Und in dieser alten Natur wirkt unsere Seele, unser menschlicher Geist, unser Herz. Und der Heilige Geist ist sozusagen jetzt der Gegenpol oder das neue Leben in uns. Das alte Leben in Adam ist tot, es stirbt jeden Tag mehr, ist nicht zu retten. Aber wir haben ein neues Leben in Gott durch seinen Geist, der in uns ist. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns ausrichten an dem, was der Geist uns an Orientierung gibt und nicht, was unsere alte Natur möchte. Nicht mehr unsere alte Natur soll uns bestimmen und beherrschen, sondern die neue Natur, die wir bekommen haben in Christus Jesus. Das lesen wir in Römer 8, Vers 6. Was unsere alte, sündige Natur will, bringt den Tod. Regiert uns aber der Geist. Im Galaterbrief lesen wir, dass der Geist und das Fleisch miteinander streiten. Das Fleisch möchte nicht, was der Geist Gottes in uns möchte. Und der Geist Gottes kann nicht erlauben, was das Fleisch möchte. Also die streiten gegeneinander. Und wir sehen hier, wenn unsere alte sündige Natur sich durchsetzt in unserem täglichen Leben, bringt uns das den Tod. Regiert uns aber Gottes Geist, dann schenkt er uns Frieden und Leben. Wenn du Frieden haben möchtest, lass dich vom Geist regieren. Wenn du Unfrieden hast, wenn du ständig Probleme hast, wenn immer die Stürme und das Wasser über den Bootsrand reinschwappt, dann lass dich vom Geist regieren. Dann kommt Friede und Leben. Friede und Leben. Epheser 4, 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen, also die Ungläubigen, wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Unbrauchbar gewordener Verstand, verblödet aus Gottes Perspektive, aus Sicht dieser Welt mit viel Cleverness, aber aus Sicht Gottes verblödet, was die ewigen Dinge betrifft. Verblödet. Epheser 4, 18, sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes. Ihr Verstand ist verfinstert, sie haben kein Licht. Es ist alles finster, was Gott betrifft und die ewigen Dinge, die geistlichen Dinge, verfinstert. Fremd dem Leben Gottes, sie leben wie alle Welt. Auch ein Christ kann leben, wie alle Welt lebt. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Warum ist Unwissenheit in ihnen? Weil sie ihr Herz verstockt haben. Unwissenheit ist in ihnen, weil sie ihr Herz verstockt haben. Warum haben sie ihr Herz verstockt? Weil der Geist der Rebellion, der Geist der Finsternis in ihnen die Herrschaft hat, in ihrer alten Natur, in ihrem Fleisch. Unwissenheit, warum? Wegen Verstockung. Warum? Rebellion. Ich erlaube keinem Wesen in diesem Universum, die letzte Autorität in meinem Leben zu haben. Die habe schon ich. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Warum nicht? Weil der Herr Jesus nur für den Vater gelebt hat. Nur für die Ziele des Vaters. Er hat keine eigenen Ziele gehabt. Er hat nur dafür gelebt, für den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Er hat sich selbst verleugnet jeden Tag. So haben wir den Christus kennengelernt und nicht so. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit ist in Jesus. Ihr habt ihn gehört, ja klar, weil der Herr ist das Wort und das Wort ist ihnen verkündigt worden. Also haben sie den Herrn selber gehört. Das, was wir jetzt hier verkündigen, das ist, was der Herr zu dir sagt. Ob jetzt da der Reinhold steht oder die Susanne oder der Adnan, das ist sowas von untergeordnet. Entscheidend ist, dass Gott durch uns spricht, dass wir ihm erlauben, ein Kanal für ihn zu sein, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Hast du den alten Menschen abgelegt? Bist du mit Christus gleichförmig mit der alten Natur gestorben? Lebst du ein neues Leben aus der Auferstehungskraft? Kann der Heilige Geist dieses neue Leben sich in dir durchsetzen? Oder gewinnt immer die alte Natur die Oberhand? Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Unsere alte Natur, unser altes Wesen ohne Gott ist vollkommen verdorben. Da gibt es nichts zu reparieren. Siehe, ich habe alles neu gemacht. Gott gibt uns ein neues Leben. Darum sagt der Herr Jesus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Wir müssen von Neuem geboren werden, aus dem Geist Gottes. Und dann haben wir die Chance, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. dass wir mehr und mehr in seinen Charakter verwandelt werden. Und das ist der Grund, warum uns Gott nach der Errettung nicht in den Himmel holt. Charakterschule. Charakterschule. Deswegen sind wir hier. Und deswegen lässt der Herr Stürme zu. Deswegen lässt der Herr Belastungen zu, Nöte zu. Aber habt doch das Vertrauen, dass Gott das unter Kontrolle hat und dass es immer zum Besten führt. Wenn wir es genau betrachten, dann sollten wir alles, was wir tun, aus der Liebe Gottes heraus tun. Wir haben es letzte Woche besprochen. Die Sexualität, die ja Gott geschaffen hat, die Sexualität per se ist ja nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, Gott hat es wunderbar dem Menschen gegeben, die Sexualität. Aber wenn es nicht unter der Liebe Gottes abgedeckt ist, wenn es nicht unter dem Bund mit Gott sich entfalten kann, dann hat der Teufel die Chance, das zu pervertieren. Und dann wird durch diese pervertierte Sexualität der Mensch zerstört. In seinen Werten, in seinem Selbstwert, in allem. Ob wir nun einen romantischen Abend voller Emotionen mit unserem Nächsten oder Partner oder Freund verbringen oder sexuell mit unserem Ehepartner verkehren, alles muss aus der Liebe Gottes heraus geschehen. Dienst in Liebe, was der Adnan vorhin schon betont hat, Epheser 4,16, von ihm aus, Klammer auf, Christus ist hier gemeint, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wenn du hier einen Dienst übernimmst, dann machst du das ja nicht für einen Adnan oder für mich, oder für sonst jemanden. Du magst es, weil du Teil am Leib Christi bist. Und der Christus besteht aus dem Haupt im Himmel und aus dem Leib auf der Erde. Und alles, was du magst, ist für ihn, damit sein Leib auferbaut wird in Liebe, damit der Leib Christi sich entwickeln kann, hier auf Erden. Also alles, was er tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht den Menschen. Rede ich jetzt Menschen zuliebe, sagt der Paulus im Galaterbrief, oder Gott? Nicht nur reden, auch tun. Alles Gott zuliebe. Und von ihm kommt unser Lohn. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Die Liebe Gottes in uns ist die Kraft. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, alles, was zum Leben, zur Gottseligkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Und diese Liebe in uns, die Liebe Gottes in uns, ist diese Kraft, die uns so leben lässt, wie Christus gelebt hat. Diese Agape, diese göttliche Liebe, die sich hingibt und nicht berechnend ist und keine Voraussetzungen erwartet, die einfach gibt, weil sie die Liebe ist, weil die Liebe gibt, die lässt uns so leben, wie Christus gelebt hat. Nämlich nicht mehr für sich selbst, sondern für Gott. Die Bedeutung und der Wert der Liebe. Im 1. Korinther 13, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz. Ich mache Mords Gaudi, aber ich bewirke nichts. Weil der Schlüssel zum Herzen der Menschen ist Liebe. Oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Verstehen wir? Die Glaube, Hoffnung und Liebe, sagt der Paulus. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Die Liebe strebt nach der Liebe. Wie können wir nach der Liebe streben? Indem wir dem Heiligen Geist erlauben, unser Leben zu bestimmen. Werdet voll Geistes. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, also dieses soziale Evangelium, das also hier wohltätige Zwecke verfolgt, um bei Gott Anerkennung zu finden, das mag sein, dass das Gott respektiert und anerkennt, aber wenn es von ihm nicht in Auftrag gegeben ist, dann ist es Menschenwerk. Herr, haben wir nicht getan in deinem Namen? Weicht von mir, Übeltäter, habe euch nie gekannt. Ja, aber wir haben doch ganze Flugzeuge voll Nahrung nach Afrika geschickt. Hast du von mir den Auftrag gehabt? Glaubst du denn, dass Gott uns braucht, um den Afrikanern zum Überleben zu helfen? Es sei denn, er gibt dir den Auftrag und sagt, ich habe dir die Möglichkeit gegeben. Jetzt mach was damit. Wenn Gott dir den Auftrag gibt, ist das super. Aber wenn du nur Ruhm und Anerkennung und Ehre möchtest und Gott beeindrucken möchtest, Gott ist immer noch Gott. Und wenn Gott Afrika mit Essen versorgen will, dann ist er in der Lage. Denk nochmal an den verlorenen Sohn. Der Vater hat ihm keine Care-Pakete gesandt. Er musste bei den Schweinen landen und dann umkehren. Und dann hat Gott ihn erwartet. Und wenn Völker in Hunger leben, dann leben sie, davon kannst du ausgehen, gottlos. Gottlos. Und dann sende doch diesen verlorenen Sohn, der zu den Schweinen kommen muss, damit er endlich sich besinnt. Send doch da keine Care-Pakete. Sonst kehrt er nie um. Er bleibt bei den Schweinen. Verstehen wir den Sinn, Geschwister? Wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, und da steht es, damit ich Ruhm gewinne. Aha, dafür, das ist das Motiv. Damit ich Ruhm gewinne. Das ganze soziale Evangelium ist, um Ruhm zu gewinnen und um Gelder einzusammeln und dann 2/3 in die eigenen Tasche und maximal 1/3 dorthin. Damit ich Ruhm gewinne. Hier steht's. Aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Du kannst alles verkaufen und den Armen geben, damit du Ruhm gewinnst. Das ist das wahre Motiv. Nützt es nichts. Nützt es nichts. Was ist dein Lebensmittelpunkt und meiner? Dazu sagt unser Herr Jesus etwas sehr Bedeutsames. Wir müssen uns justieren. Wir brauchen einen zentralen Lebensmittelpunkt. Stell dir mal vor, so ein Wagenrad. Das hat in der Mitte die Narbe und dann gehen die Speichen, ja, genau, danke. Und dann ist das Rad und dann wird es rund. Aber der zentrale Mittelpunkt ist die Narbe. Von dort her wird das ganze Rad zusammengehalten. Was ist deine Narbe in deinem Leben? Was ist deine Radnarbe? Dazu sagt der Herr Jesus etwas sehr, sehr Bedeutsames. Matthäus 10, 37. Wenn dein Vater oder deine Mutter dich abhalten möchte vom Glauben an den Herrn Jesus Christus, das meint er nämlich hier. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, wer Vater oder Mutter gefallen möchte, anstatt mir, dem Herrn, der sein Leben für ihn gegeben hat, wer das macht, ist meiner nicht würdig. Ist meiner nicht würdig. Wenn du Vater und Mutter höher einschätzt als Jesus und Gott, den Vater, bist du seiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Geschwister, verstehen wir, was der Herr hier sagt? Ist er deine Lebensnarbe, der Mittelpunkt deines Lebens? Die Frage ist, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wenn du das, was wir gestern haben, wieder so eine Botschaft angehört, gell, wo dann Zehntausende in einem Stadion sind und dann ein Irrlehrer dann seine Weisheiten von sich gibt, genau das, was die hören wollen. Da kriegst du eine Gänsehaut. Aber dann nicken die und in der Regel junge Menschen und dann Halleluja, dann freuen die sich. Warum? Weil er sagt, Jesus ist gestorben und auferstanden, damit du im Leben herrschst. Aber er sagt nicht, worüber du herrschst. Über die Sünde, über deine alte Natur sollst du herrschen. Aber ist ja klar, da hocken die Loser alle drin und jetzt wollen sie herrschen. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben findet, verliert um meinetwillen, wird es finden. Wenn du bereit bist, dein Leben für den Herrn hinzugeben, zu sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und die Frage ist jetzt an dich, liebst du den Herrn Jesus und den Vater mehr als alles andere in deinem Leben? Wenn nicht, bist du seiner nicht würdig. Das ist die Aussage. Ist Jesus der zentrale Mittelpunkt? Oder sind es andere Dinge? Deine Familie, der Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt, ist meiner nicht würdig. Was ist dein zentraler Mittelpunkt? Wonach richtet sich die Kompassnadel deines Lebens aus? Am Herrn und am Vater oder an tausend anderen Dingen, so wie diese Welt? Möchtest du, dass der Herr dein Leben segnet, damit du mehr hast wie der andere, mehr Macht, mehr Geld, mehr Besitz, mehr Ansehen? Wer sein Leben gewinnen, erhalten möchte, wird es verlieren. Oder bist du bereit, dein Leben zu verlieren? Bist du bereit, im Glauben die Stürme des Lebens auf dich zu nehmen und zu wissen, der Herr wird den Sturm stillen, so wie für die Jünger? Hast du diesen Glauben? Liebst du den Herrn Jesus und den Vater mehr als alles andere in deinem Leben? Alles beginnt mit dem Denken. Zunächst müssen wir unseren Sinn, unser Denken erneuern, um unser Wesen zu verändern, sodass Christus in uns Gestalt gewinnt.
Ja, da möchte ich an die Frage knüpfen, liebst du den Herrn Jesus und den Vater mehr als alles andere in deinem Leben? Wenn die Antwort ja, dann wollen wir den Willen des Vaters tun. Alles beginnt mit dem Denken. Zunächst müssen wir unseren Sinn, unser Denken erneuern und unser Wesen zu verändern, sodass Christus in uns Gestalt gewinnt. Oft ist die Frage, ja, wie kann ich wissen, was Gott will? Ja, wir haben oft die zwei Stimmen in uns. Das ist nichts anderes als der geistliche Kampf in uns. Ja, was war Gottes Wille? Viele meinen ja, was uns eher zusagt, das war die Stimme Gottes. Römer 12, 1 lesen wir, ich habe euch vor Augen geführt, das Wort Gottes zeigt uns, was der Wille Gottes ist. Und ansonsten haben wir keine andere Möglichkeit. Der Geist Gottes in uns erklärt uns das Wort Gottes, offenbart uns das Wort Gottes. Aber die einzige Möglichkeit ist das Wort Gottes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Wenn du den Herrn am allermeisten in deinem Leben liebst, dann gehört dein Leben ihm und dein Leben musst du ihm weihen, als lebendiges, heiliges Opfer darbringen, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Die Welt hat andere Maßstäbe, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir mit unserem Leben überhaupt umgehen, wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir mit allem, was uns Gott anvertraut hat, umgehen. Deshalb sollen wir uns nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt richten, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. In einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Also wir brauchen das Wort Gottes, damit wir wissen, was Gott Freude macht, was Gott gefällt, was Gottes Wille ist. Das ewige Wesen der Liebe. Ich lese jetzt Vers 8 aus dem 1. Korinther 13, den Vers kennen wir, die Liebe hört niemals auf. Die Liebe ist ewig, ein ewiges Wesen. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Nur die Liebe, die hört niemals auf. Die Verse 4 bis 7 lesen wir, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet nicht Böses. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Das sind 15 Merkmale, die wir in diesen drei Versen gelesen haben. Man könnte eigentlich diese 15 Merkmale stundenlang studieren, darüber sinnen. Und im Endeffekt brauchen wir sie, damit wir erkennen, was die Liebe Gottes ausmacht. Wenn wir jetzt diese drei Verse jetzt studieren, diese 15 Merkmale in diesen drei Sätzen, werden wir erkennen, das Hohelied der Liebe wird das bezeichnet in der Schrift, in vielen Übersetzungen als Titel. Das ist nichts anderes, außer, könnte man sagen, der Kampf, der geistliche Kampf zwischen dem Geist Gottes, das ist die Liebe Gottes, die in unser Herzen ausgegossen wurde, und dem Fleisch. Zeigt uns das Hohelied der Liebe den Unterschied zwischen dem Fleisch und dem Geist, zwischen der menschlichen Liebe und der göttlichen Liebe. Schöner kann man das gar nicht darstellen. Lass uns mal diese 15 Merkmale nochmal ein bisschen tiefer betrachten. Die Liebe ist langmütig. Das Fleisch ist immer ungeduldig. Wir kennen den Spruch von Susanne immer, wie sie das schön sagt, ich habe Geduld, aber möglichst bitte gleich, oder? Aber flott bitte. Ne? Also das ist das Fleisch, möchte alles sofort haben. Wenn das nicht funktioniert, wird man zornig, wird man sauer, verärgert und in erster Linie natürlich sauer auf Gott, weil Gott schließlich liefern muss. Wir haben ja gesagt, jetzt muss er liefern. Aber die Liebe kann lange aushalten und auf die Zeit Gottes warten. Wenn wir die Liebe Gottes haben, dann wissen wir, dass alles in Gottes Hand ist. Was Reinhold vorhin gesagt hat, ist Gott nicht in der Lage, Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen? Selbstverständlich. Schickt er Nahrungsmittel vom Himmel herab? Nein, er wird schon Menschen hinschicken. Aber so wie er das will und wann er das will. Und so wissen wir auch, wenn wir die Liebe Gottes haben und nach der Liebe Gottes leben, dass alles in Gottes Hand ist. Ja, warum sind wir ungeduldig? Das Einzige, was wir tun können, dass wir uns prüfen, ob wir in seiner Liebe sind. Bleibt in meiner Liebe, sagt unser Jesus Christus. Bleibt in meiner Liebe. Nicht in eurer menschlichen Liebe. Da haben wir letzten Sonntag darüber gesprochen. Wenn wir weiterhin mit der menschlichen Liebe unterwegs sind, da bräuchte man den Geist Gottes nicht. Weil der Geist Gottes die Liebe Gottes in uns ist. Die Liebe ist gütig. Die Liebe ist im Gegenteil zum Fleisch, selbst im Ausharren eine gütige Gesinnung beizubehalten, in der sie auch auf andere Rücksicht nimmt. Sie schaut auch, wer könnte hier zu kurz kommen. Im Leib Christi, aber auch außerhalb. Dass man immer wieder schaut, wer könnte was gebrauchen, wem könnte ich helfen. Aber immer von der Liebe Gottes getrieben, immer von Gott inspiriert und nicht um Ruhm zu erlangen, sondern aus Liebe heraus. Die Liebe neidet nicht. Das Fleisch trachtet immer nach einer Stellung vor oder über anderen. Was wir gerade gehört haben, ihr werdet herrschen, im Leben herrschen. Aber was das bedeutet, leider wird oft nicht gesagt. Meistens über andere herrschen. Du wirst Land erobern, du wirst angesehen sein. Vor oder über anderen. Und es ist neidisch auf andere. Wie traurig, wie wir das erleben, tagtäglich, dass die Leute ständig auf andere neidisch sind. Nicht, weil sie wenig haben. Sie haben sehr viel, aber der andere hat noch mehr. Neid hat mit Besitztum überhaupt nichts zu tun. Es gibt Menschen, die kaum was Materielles besitzen, sind nicht neidisch, sind dankbar und zufrieden. Andere haben Güter, irdische Güter, die man fast gar nicht zählen kann, sind trotzdem neidisch. Warum? Weil andere doch ein Auto mehr hat oder irgendein Oldtimer, was nur zweimal auf der Welt existiert. Und Tag und Nacht überlegt, wie könnte er diesen Oldtimer vielleicht dem anderen abluchsen. Gell? Mei! Und es ist neidisch auf andere, wenn ihnen mehr Gunst oder eine bevorzugtere Stellung zuteil wird. Die Liebe kann sich ohne einen Anflug von Neid an der Ehre erfreuen, die anderen erwiesen wird. Wenn ein Glied leidet, da leiden die anderen mit. Wenn ein Glied sich freut, freuen sich die anderen mit. Wenn einer geehrt wird, da kann man sich auch für ihn freuen. Ja, wieso bin ich nicht dran? Wieso bin ich nicht geehrt worden? Du bist doch Kind Gottes, was willst du noch mehr? Ehre. Ja, die haben mich nicht gerade die erste Reihe angeboten. Ja und? Sie haben mir nicht mal einen Sitzplatz angeboten. Na und? Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Bürger der himmlischen Stadt. Ein Bürger der himmlischen Stadt. Wir haben vorhin gehört, Paulus betet, dass wir das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verlieren. Was ist das gemeinsame Ziel? Alle gemeinsam in der himmlischen Stadt mit unserem Herrn und dem Vater zusammen zu sein. Alles andere ist doch uninteressant. Wir brauchen keinen Ruhm, wir brauchen keine Ehre. Wir brauchen auch keine Dankbarkeit. Höchstens für denjenigen, der danken sollte, damit er auferbaut wird. Wenn wir traurig sind, wenn einer nicht dankt, sollen wir eigentlich aus Liebe traurig sein, weil er sich selber Schaden zufügt. Die Liebe tut nicht groß. Das Fleisch ist aufdringlich und drängt sich schnell in den Vordergrund. Immer muss groß erscheinen. Menschen beeindrucken. Da will man sich größer machen, als man selbst ist. Die Liebe ist nicht von sich eingenommen, sondern vielmehr zurückhaltend und bescheiden. Unsere Identität ist Kind Gottes. Bessere, größere gibt es nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. Das Fleisch ist oft eingebildet, von der eigenen Wichtigkeit erfüllt. Die Liebe nimmt im Dienst für andere einen niedrigen Platz ein. Wenn wir heute, wir haben vorhin bei der Begrüßung den Vers vorgelesen von Epheser 4, 16. Die Gelenke, die Glieder im Leib sind durch die Gelenke verbunden. Wenn wir Dienst am Leib Christi verrichten, aneinander verrichten, mit Liebe und Bescheidenheit. Jetzt habe ich dir was gemacht, gell? Du weißt schon Bescheid. Gut, du auch. Was willst du auch? Nein, in Liebe und Bescheidenheit. Das ist ja selbstverständlich. Das ist so ein wunderbares Bild, die Glieder an einem Leib. Wie kann hier ein Finger sich über den anderen erheben? Geht ja gar nicht. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Die menschliche Liebe, sie ist im Fleisch drin. Die muss unter die Herrschaft der göttlichen Liebe gestellt werden. Unsere Liebe ist, wie ich liebt einander, heißt das, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wir können nicht unsere alte Liebe benutzen oder die Menschen mit unserer alten Liebe, menschlichen Liebe, lieben. Der Herr sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Mit seiner Liebe haben wir jetzt zu lieben. Mit seinen Augen müssen wir die Menschen sehen. Nicht mit der Liebe der natürlichen Menschen, der immer bedenkt und berechnet, wie viel könnte ich lieben, wie viel könnte ich zurückbekommen. Naja, ich liebe viel und kriege keine Liebe zurück. Ja, dann höre ich auf zu lieben. Das ist ja völlig normal. So ist es Standard. Aber die göttliche Liebe, sie liebt und liebt und liebt und hört niemals auf. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Das Fleisch kann selbst auf einer hohen sozialen Stufe noch unanständig und ungesittet sein. Die Liebe benimmt sich gegenüber sowohl den Vornehmen als auch den Niedrigen liebenswürdig und höflich. Die Liebe schaut nicht, die Liebe Gottes schaut nicht auf die Person. Das Ansehen der Person hat keinen Platz in der Liebe Gottes. Deshalb, wenn wir die Menschen lieben, dann ist es unabhängig von ihrem Ansehen, ob sie in der Gesellschaft hohen Rang haben oder zu den Menschen gehören, die wenig Betrachtung oder Beachtung bekommen. Müssen die Menschen mit der Liebe Gottes lieben. Die menschliche Liebe darf niemals Platz haben in unserem Leben. Auch nicht dem Ehepartner gegenüber, nicht den Eltern gegenüber, nicht den Kindern gegenüber. Immer mit der Liebe Gottes. So soll man sie umsonst bekommen. Mit der Liebe Gottes. Der Partner zu lieben, immer zu lieben, immer zu lieben. Ja, er hat was Falsches gemacht. Ja und? Weiter lieben. Die Liebe hört niemals auf. Es sei denn, die Liebe Gottes hat dich verlassen. In anderen Worten, der Geist Gottes hat dich verlassen. Oder du betrübst den Geist Gottes. Aber wenn der Geist Gottes in dir leibhaftig, lebendig ist, du hast Raum ihm gegeben, dann wirst du immer deinen Partner, dein Kind, deinen Kollegen, deinen Mitarbeiter, deinen Chef immer lieben, lieben, lieben. Hört niemals auf. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Das Fleisch ist immer selbstsüchtig und trachtet nach den eigenen Interessen. Die Liebe ist selbstlos und unvoreingenommen. Sie sucht das Wohl des anderen. Und das müssen wir immer wieder bedenken, wie wir in der ersten Folie gesehen haben. Alles fängt mit dem Denken an. Wo finde ich das überall? Nicht selbstsüchtig. Die Liebe ist selbstlos und unvoreingenommen. In der Ehe, in einer geschäftlichen Partnerschaft, zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Freunden. Sie denkt nicht, was sie jetzt kriegt. Überhaupt nicht. Selbstlos. Die Welt wird sagen, ja, hör doch auf, das sind Träumereien. Natürlich, für die Welt ist es Träumerei, ist eine Spinnerei. Das gibt es gar nicht. Die Welt kennt das nicht. Aber das ist das Wesen der göttlichen Liebe. Selbstlos. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, also nicht schnell reizen. Das Fleisch ist immer empfindlich und schnell beleidigt. Wir kennen den Spruch von Reinhold, der gestorben ist, kann nicht beleidigt werden. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beleidigt werden. Aber wenn wir nicht mehr mit der Liebe Gottes lieben, sondern mit der menschlichen Liebe, nach unserer alten Natur, wenn unsere alte Natur die Oberhand bekommt, dann sind wir schnell beleidigt. Und es nimmt Beleidigungen übel. Die Liebe ist langsam zum Zorn und lässt sich nicht leicht reizen. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Das Fleisch will gleich vergelten. Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und wenn es geht, 10 Zähne. Als Lektion, damit er nie wieder wagt. Wer was Falsches macht, der kriegt 10-mal auf die Finger gehauen, damit das eine Lehre fürs Leben bleibt. So ist es in der Welt. Die Liebe verzeiht. Wir haben vorhin auch gehört, Gott sagt, rächt euch nicht. Ich werde das Unrecht vergelten. Das ist nicht unsere Sache, uns zu rächen. Liebt eure Feinde, Wenn einer uns Unrecht tut, dann wollen wir ihn lieben, verzeihen, lieben und für ihn beten. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Leider gefällt es dem Fleisch, mit dem Bösen beschäftigt zu sein. In allen möglichen Formen mit dem Bösen beschäftigt zu sein. Die Liebe hat keinen Gefallen daran. Wenn heute üble Filme vor unseren Augen gespielt werden, haben wir die Möglichkeit abzuschalten oder wegzugehen oder uns daran zu erfreuen. Die Liebe hat keine Freude an der Ungerechtigkeit. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Das Fleisch ist unheilig und kann sich an dem Beschäftigen mit dem Bösen freuen. Die Liebe ist heilig. Sie findet ihre Freude daran, sich mit der Wahrheit zu befassen. Wir sehen eigentlich in allem dieser Unterschied zwischen dem Fleisch und der Liebe Gottes, dem Geist Gottes, der in uns ist. Wenn wir uns mit der Wahrheit, das heißt mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann flattert das Herz vor Freude und sagt, hey, ist so herrlich, jedes Wort ist herrlich. Das Fleisch möchte sich mit dem Bösen beschäftigen. Dort hat das Fleisch seine Freude in allen möglichen Facetten. Die Liebe erträgt alles. Das Fleisch kann nur sehr wenig ertragen, ohne seine Verärgerung zu zeigen. Die Liebe kann alles ertragen und oftmals sogar stillschweigen, ohne ein Wort zu sagen. Die Liebe glaubt alles. Das Fleisch glaubt, was ihm passt. Die Halbwahrheiten ist für das Fleisch wunderbar. Immer die Hälfte. Du wirst herrschen. Du wirst gesegnet. Aber was genau? Nein, das will ich nicht wissen. Das reicht. Du bist geheilt. Was das genau bedeutet? Nein. Viele wollen auch nicht mal von der Existenz Gottes ernsthaft wissen. Glauben nur, was ihnen passt. Die Liebe glaubt alles, weil sie das Wesen Gottes ist. Die Liebe hofft alles. Das Fleisch hat seine Hoffnung in vergängliche Dinge und schlussendlich doch keine Hoffnung. Wie viele Menschen haben viel und doch keine Hoffnung? Haben Angst. Ich habe auch in der letzten Woche das ein oder andere Gespräch gehabt mit Menschen, die wirklich überdurchschnittlich Positionen haben und besitzen, haben Existenzängste. Keine Hoffnung. Was passiert? Warum? Weil überall, wo sie ihre Hoffnung gesetzt haben oder setzen, wissen selber in sich selbst, dass alles vergänglich ist. Ja, das könnte weggehen. Die Gesundheit könnte vorbei sein. Mit dem Job könnte vorbei sein. Mit den Kindern. Und da haben sie keine Hoffnung. Schlussendlich haben sie keine Hoffnung. Die Liebe hat die Hoffnung, alle Verheißungen zu empfangen. Wir haben die Hoffnung. Alles, was hier passiert, haben wir gehört, das ist eine Charakterschule. Alles andere ist nur ein Beiwerk, was wir anvertraut bekommen, um in der Charakterschule weiterzukommen. Unsere Hoffnung ist auf das, was im Himmel auf uns wartet. Kann uns keiner wegrauben. Und das 15. Merkmal in diesen drei Versen, die Liebe erduldet alles. Das Fleisch hat keine Hoffnung und wo keine Hoffnung ist, da ist auch keine Kraft zum Erdulden. Die Liebe, die alles hofft, stärkt ihre Besitzer zum Erdulden, auch angesichts von Widerstand und Entmutigung. Scheinbar gibt es viele Widerstände, Entmutigungen, aber die Kraft Gottes in uns ermöglicht uns, dass wir alles erdulden. In Frieden, in Freude erdulden. Amen. So, wir verabschieden uns auch von den Zuschauern und Zuhörern, wünschen Gottes Gnade, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Können wir jetzt abschalten? Und jetzt gehen wir über.
Musik. liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.